Wäre das jetzt schön. Jetzt im Freibad, ein paar Bahnen im berühmten kühlen Nassschwimmen, Freibadpommes, Sonnencremegeruch. Stattdessen sitze ich hier in meinem überhitzten Podcast-Studio und muss mir überlegen, was wir in den nächsten Folgen hinter dem Zoo geht's weiterbringen. Ich bin Marco Dinter, ich moderiere diesen Podcast und ich wäre gerade gern, ehrlich gesagt, woanders. Ich beschreibe euch trotzdem mal meinen Ausblick gerade. Vom Studio aus schaue ich über die Zooterrasse und dann über den Weiher im Zoo zum Exotarium, also unserem Terrarium und Aquarium mit dem markanten Turm. Bei den aktuellen Temperaturen würde ich allerdings am liebsten in der Mittagspause mal in den Weiher springen und ein paar Bahnen ziehen oder in eins der anderen Wasserbecken hier im Zoo. Denn davon haben wir natürlich einige. Den angesprochenen Weiher, die Anlage für Pinguine und Robben, das Flussfettbecken, alles Lebensräume für verschiedene Zootiere. Und dabei sehr unterschiedlich in ihrer Beschaffenheit. Und wir haben uns gedacht, das wäre doch vielleicht das ideale Thema für die heutige Folge. Die Wasserlebensräume des Frankfurter Zoos. Heute haben wir aber auch noch ein bisschen mehr für euch. Eine kleine Überraschung. Und was genau, das verrate ich jetzt noch nicht, sonst wäre es ja auch keine Überraschung mehr. Also, dranbleiben und erstmal viel Spaß bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Meine erste Station heute hat ein bisschen Badezimmerakustik, das werdet ihr vermutlich auch hören, mit so einem leichten Hall, und es hat auch ein bisschen Badezimmeroptik. Ich stehe hier gerade vor grünen Fliesen, ich sehe auch eine Menge Beton, ich sehe Gitterstäbe. Also für die Optik bin ich garantiert nicht da, aber für die Bewohnerin des Ganzen. Die hört ihr vermutlich schon im Hintergrund. Ich halte ihr mal kurz mein Mikrofon vor die Nase. Vielleicht habt ihr dann das Glück, sie noch mal etwas lauter zu hören. Guck mal hier. Das findest du ein bisschen spannend, ne? Da ist sie ein bisschen skeptisch, aber das ist nicht so schlimm. Ihr hört da gerade im Hintergrund unsere Petra schmatzen. Petra ist unser Flusspferd und die meisten Besucherinnen und Besucher werden sie wahrscheinlich auch kennen. Die lebt schon seit vielen, vielen Jahren hier im Zoo. Nämlich seit 1984 in unserem sogenannten Nashornhaus. Das hieß früher auch Dickhäuterhaus. 1984 war weder mein Gesprächspartner noch ich geboren. Trotzdem kennt er Petra gut und wird mir heute ein bisschen was über ihn erzählen. Und ich bin froh, dass sie heute da sein darf. Neben mir steht Paul Zimmermann, Tierpfleger in der Afrikasavanne. Hallo Paul.
Hi Marco.
Wir möchten heute über Petra sprechen. Und ich habe gerade gesagt, seit 1984 lebt die hier. Das heißt, die muss eigentlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Wann ist die denn geboren und so?
Geboren ist sie 1976, und zwar in Spanien, um es genauer zu sagen, auf Mallorca. Das freut jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen sehr. Genau, also kommt aus Mallorca und ist dann 84 zu uns nach Frankfurt gekommen. Und seitdem lebt die hier.
Und das jetzt aktuell alleine, also ist unser einziges Flussrad, was sie derzeit noch halten. War sie denn immer alleine?
Nee, sie war nicht immer alleine. Die hatte lange einen Partner, den Michael. Das war ihr Mann. Mit dem hat die auch 5 Jungtiere zusammen großgezogen. Und der ist leider 2014 bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Da haben Besucher wohl einen Tennisball irgendwie ins Becken geworfen, was leider sehr häufig passiert, dass halt irgendwas mal im Becken rumliegt. Er hat den abgeschluckt und ist dann an einem Darmverschluss verstorben, was natürlich echt tragisch ist und ja, uns damals auf jeden Fall sehr geschockt hat und die Petra natürlich auch.
Das heißt, für euch zu Hause, auch wenn es natürlich selbstverständlich sein sollte, auf keinen Fall irgendwas ins Becken schmeißen. Das habt ihr, zu eurem Revier gehören auch die Pinguine, auch da, glaube ich.
Ja, genau, und die Robben und Seebären. Also es kommt tatsächlich sehr häufig vor und ich würde alle darum bitten, das vielleicht ein bisschen zu beachten, weil uns ist es egal, wie oft wir da hinrennen und was rausholen, aber schlimm ist es, wenn wir irgendwas aus einem Tier rausholen müssen. Das ist dann immer eher tragisch.
Petra, die jetzt vor uns steht, ist 48, wenn die 1976 geboren ist. Das ist schon ganz schön alt für den Flusspferd, oder?
Ja, das ist ein stolzes Alter. Also unsere alte Omi hier, Das ist auf jeden Fall so, ich sag mal, sie ist im letzten Lebenszenit. Flusspferde werden so im Durchschnitt 40 bis 50 Jahre alt. Es gab zwar mal eins, das 61 geworden ist, aber das ist dann schon wie bei uns Menschen eher so
im Alter von 110. Ja, okay. Jetzt haben wir Peter für unsere Aufnahme natürlich ein bisschen mit Heu bestochen und ein paar Möhren haben wir noch mit reingeworfen. Deswegen hört ihr auch diese Schmatzen die ganze Zeit im Hintergrund. Meistens sehe ich sie eigentlich tagsüber draußen im Wasserbecken liegen. Wie sieht denn der Alltag von so einem Flusspferd aus, jetzt auch wenn man mal über die Natur spricht, dann entsprechend
hier und so? In der Natur ist es relativ ähnlich. Also auch da liegen die sehr viel in Flüssen oder in Seen rum und ruhen sich da eigentlich tagsüber sehr viel aus. Schlafen da auch sehr viel. Natürlich sind die da auch manchmal unterwegs und schnappen sich ein paar Wasserpflanzen. Aber ansonsten wirklich aktiv werden die in der Dämmerung. Da gehen die dann aus dem Wasser raus und gehen wirklich auf Nahrungssuche, grasen dann sehr, sehr viel und sind also eher in der Dämmerung aktiv und tagsüber ruhen sie sehr viel, liegen auch schon mal draußen drin.
Also auch anscheinend Vegetarier, wenn sie grasen.
Ja, genau. Also Fleischfresser eher weniger, auch wenn das Gebiss vielleicht ein bisschen danach aussehen würde. Die haben ja schon relativ lange Zähne, aber sind Vegetarier, genau.
Ja. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Wasser liegen würde, also allein wenn ich schon eine halbe Stunde in der Badewanne liege, dann wird meine Haut irgendwann ganz schön schrumpelig.
Ja.
Das sieht jetzt bei Petra aber nicht so aus. Die hat eine sehr schöne Haut für eine 8.
Ja, sehr faltenfrei.
Ja, also da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden.
Ja, die hat einfach eine sehr gute Skin-Routine.
Wie sind denn diese Flusspferde an das Leben im Wasser angepasst? Weil das ist ja tatsächlich dann semi-aquatisch, wenn wir klugscheißen wollen, also halb im Wasser. Da gibt es sicher halt diverse evolutionäre Anpassungen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also alleine die Körperform ist ja schon mal sehr daran angepasst. Jetzt hört sich das erstmal komisch an, weil Flusspferde riesengroß und schwer sind. Aber dieser tonnenförmige Körper und die dicke Fettschicht, die die haben, die dicke Hautschicht, die die haben, plus Fettschicht darunter, die sorgen dafür, dass der Körper gut unter Wasser sitzt. Aber der Kopf, der ist meistens ja über Wasser. Das heißt, die sind super getarnt. Und ihre Augen, Ohren und Nasen, und Nasenlöcher sind super daran angepasst, denn sie können in der Zeit, dadurch, dass dies alles auf einer Linie liegt, können sie sehen, riechen, hören und das auch noch super, super gut, während ihr restlicher Körper unter Wasser ist. Dann haben sie zusätzlich die sehr drüsenreiche Haut, warum sie auch so eine gute Haut haben. Die hält die Haut feucht, während sie draußen sind, schützt die Haut vor Sonne. Die Sonne hat so ein Sekret ab, das wird auch häufig Blutschweiß genannt, das ist so rötlich. Da haben sie einfach natürlichen Sonnenschutz auch mit und das ist auch noch gut gegen Pilze, Viren und Bakterien. Das sind so ein paar Anpassungen.
Wenn die so gut angepasst sind, sind die denn die ganze Zeit trotzdem nur mit dem Kopf über Wasser oder tauchen die auch mal ab?
Nein, die tauchen auch ab. Also die kommen in normale Fortbewegung im Wasser, ist, dass die untertauchen, sich zum Grund des Bodens sinken lassen und dann quasi durch die Gegend springen, sich immer so ein bisschen abstoßen. Deswegen haben die auch so, ich sag mal, große Füße mit den vier Zehen, die sind wirklich super, um auch im schlammigen Boden sich abstoßen zu können. Und die schweben dann quasi durchs Wasser, aber eher unten als oben.
Ja, unter Wasser quasi.
Ja, genau. Man sieht es ja. Also
ja.
Eine Körperform wie eine Ballerina.
Die klingen ja schon jetzt ein bisschen nach Superhelden fast. Haben die noch andere coole Features? Also was fasziniert dich jetzt persönlich so an den...
Was mich sehr fasziniert, ist die Schlaftechnik von denen. Die schlafen tatsächlich unter Wasser und haben einen Reflex, also quasi einen Atemreflex, der nicht gesteuert wird und die tauchen automatisch hoch, holen Luft, ohne dabei aufzuwachen. Ich finde das super. Also wenn ich das könnte, würde ich auch den ganzen Tag in der Badewanne liegen und da schlafen. Also das ist Wahnsinn.
Und dann sind die aber für wie lange unter Wasser?
Im Normalfall sind das meistens so 5 Minuten. Also das kann mal ein bisschen höher sein, wenn es wirklich eine ganz krasse Ausnahmesituation ist, aber länger als 5 Minuten eigentlich nicht.
Ja. Jetzt mal eine etwas indiskrete Frage. Wenn Petra hier den ganzen Tag, du musst kurz weghören, Petra, wenn die den ganzen Tag im Wasser liegt, die muss ja zwischendurch auch mal aufs Klo, oder?
Ja, das
wo
könnte man meinen. Der Großteil landet tatsächlich im Becken. Also wenn sie ganz schlechte Laune hat und wir sie ignorieren, dann kackt sie auch mal gegen eine Wand. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich im Becken, ja.
Wir stehen gerade im Nashornhaus vor der Innenanlage, also da, wo ihr als Besucher quasi auch stehen könntet. Wir sind nun einen Ticken näher dran, damit wir füttern können. Links neben uns ist jetzt tatsächlich auch das Becken. Und da sieht man auch, dass da durchaus eine Menge drin schwimmt. Das sind quasi etwas überdimensionierte Pferdeäpfel. Ne, ich meine, die Ernährung ist ja ähnlich. Wie macht ihr das denn sauber? Ich meine, da landet ja vermutlich eine ganz schöne Menge drin jeden Tag.
Ja, das stimmt. Also wenn man sich das Becken jetzt anguckt, das wurde heute Morgen neu gemacht. Und das sieht jetzt schon wieder aus, als wäre es seit Tagen nicht gemacht worden.
Ja, dann würde ich fast meckern, muss ich sagen.
Das ist so die erste Amtshandlung von einem Flusspferd, kommt in ein frisches Becken, kackt erstmal rein. Ja. Wie machen wir es sauber? Also wir lassen das Wasser ab, versuchen im richtigen Moment einen Schlauch reinzuhalten, damit die Kacke möglichst durch einen Abfluss mit rausgespült wird. Weil, wie gesagt, es wird ja nicht vorgefiltert. Es gibt Anlagen auch mit Häckslern oder Ähnlichem davor. Haben wir hier aber alles nicht. Da ist damals einfach nichts von mit eingebaut worden. Das liegt zum einen daran, dass das Haus halt super alt ist, die Technik damals noch nicht so weit war. Und genau, also da fehlt es uns leider ein bisschen, was im Arbeitsalltag manchmal ein bisschen anstrengend sein kann.
Also in dem Haus hier sind tatsächlich seit 1895 Flusspferde. Das muss man sich dann auch immer mal wieder vor Augen halten. Das ist schon sehr lange her.
Ja.
Das ist jetzt für euch Pfleger, ich sag mal, unkomfortabel, klar. Aber wie sieht das denn fürs Tier aus? Fühlt Petra sich hier wohl?
Ja, auf jeden Fall. Also sie lebt hier seit Jahren, kennt die Anlage wie keine andere. Mit ihren beiden Becken. Sie hat ein relativ großes Außenbecken und ein beheiztes Innenbecken, was natürlich auch sehr gut ist. Vor ein paar Jahren haben wir ihr dann auch immer zum Wechseln noch einen Teil der Nashornanlage gegeben, dass sie auch noch mehr Auslauf hat, was man ihr auch wirklich ansieht. Sie ist wirklich sehr sportlich geworden. Wir haben sehr guten Kontakt zu ihr. Du hast eben die Gitterstäbe ganz am Anfang beschrieben. Das ist für uns Pfleger super, weil wir kommen auch sehr gut an sie ran. Für Behandlungen und Ähnliches. Ja, also ich würde sagen, Flusspferd wie die Petra eins ist, ist die Anlage noch sehr, sehr gut.
Und wenn Petra mal irgendwann nicht mehr ist, setzen wir dann ein neues Flusspferd hier rein?
Nein, das würden wir auf gar keinen Fall tun. Die ist einfach nicht mehr zeitgemäß für eine gute Flusspferdhaltung, wie wir sie uns heute für ein junges Tier oder für mehrere Tiere vorstellen, ist das nicht mehr zeitgemäß.
Was hätte denn eine neue, moderne Anlage, wenn wir sie bauen würden?
Ja, auf jeden Fall eine Filteranlage. Das heißt, wir könnten ein Becken gestalten, was ein bisschen naturnäher ist, wo man nicht jeden Tag das Wasser rauslassen muss, so wie wir es aktuell tun, sondern das Wasser wirklich modern gefiltert wird. Dann, dass das alles einfach ein bisschen schöner aussieht und größer ist. Vielleicht auch noch eine Unterwasserscheibe, dass man halt auch mal sehen kann, was ich eben beschrieben habe, wie das Flusspferd sich unter Wasser fortbewegt.
Das Unterwasserballett.
Ja, genau, das Unterwasserballett. Ich meine, wir sind mit der Robbenshow auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was mit der Flusspferdshow dann alles zu erreichen ist. Aber gerade für Besuchersicht, für uns Pfleger, gibt es schon einige Dinge, die man heutzutage deutlich cooler, schöner und artgerechter gestalten könnte.
Wir haben ja auch schon moderne Anlagen hier im Zoo. Und eine davon werde ich mir jetzt mit meinem nächsten Interviewgast genauer anschauen. Dafür muss ich nur ein paar Meter laufen. Aber die ist tatsächlich technisch vor allem, und das ist der Schlüsselbegriff jetzt an der Stelle, echt auf dem neuesten Stand. Da werde ich mich jetzt mal hinbewegen und dir und Petra danke ich erstmal für das spannende Interview.
Sehr, sehr gerne. Dann gibt der Petra mal noch eine Paprika.
Das werde ich jetzt auch tun.
Ansonsten ist unsere Diva sauer.
Ja. Danke.
Stopp. Bevor es jetzt gleich zum nächsten Interviewpartner weitergeht, kommt hier die versprochene Überraschung. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen ungeduldig, aber Überraschung kann man ja auch nie früh genug bekommen. Also, wir haben Tickets für euch, für eine Veranstaltung in der Alten Oper, und zwar für die Veranstaltungsreihe Die Welt von Sebastião Salgado. Salgado ist ein weltbekannter brasilianischer Fotograf. Er hat in seinen vielfach ausgezeichneten Bildern die Schönheit, aber auch die Zerstörung unseres Planeten dokumentiert. Bei der Veranstaltung werden seine beeindruckenden Bilder auf einer gigantischen Leinwand gezeigt und dazu spielt das HR-Symphonieorchester passende Live-Musik. Wer Lust hat, sich das anzusehen, der kann mal in die Shownotes schauen. Dort verlinken wir euch die Veranstaltung, wo dann auch Kolleginnen und Kollegen der ZGF vor Ort sind. Als Bonus verlosen wir unter allen Podcast-Hörerinnen und Hörern 2 Tickets für die Show am 19. September. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast@zgf.de mit dem Stichwort Amazonas und eurem vollständigen Namen. Einsendeschluss ist der 31. August 2024. Wir ziehen dann aus allen Mails einen Gewinner, der die Tickets erhält. Natürlich solltet ihr nur mitmachen, wenn ihr den Besuch auch einrichten könnt, aber das ist ja klar. Beim Planen dieser Folge über Wasser musste ich sofort an die hier denken. Unsere Humboldt-Pinguine. Die schwimmen nämlich in einem Becken mit rund 450 Kubikmetern Wasser, also 450.000 Litern. Und das klingt für mich erstmal nach einer ganz schönen Wasserverschwendung, um ehrlich zu sein. Ich meine, die Pinguine, ich stehe gerade davor, die halten ihr Becken nicht gerade sauber. Hinter dem einen treibt gerade eine weiße Wolke hinterher. Und alles, was da reinkommt, muss ja auch irgendwie wieder raus. Um dem mal genauer auf den Grund zu gehen, habe ich meinen Kollegen Volker Storch von der Abteilung Betriebstechnik mal gebeten, mir das genauer zu erklären. Hallo Volker.
Hallo Marco.
Wir stehen jetzt gemeinsam neben dem Pinguinbecken. Wir haben uns ein bisschen abseits gestellt hinter so einen Holzverschlag, einfach um vom Besucherweg weg zu sein und weil du mir hier direkt erstmal die Basics erklären kannst, nämlich wo kommt das Wasser her und wo geht's wieder raus aus dem Becken.
Wo denn? Der Standort hier ist im Prinzip optimal, um damit anzufangen, weil genau unter uns verschwindet das Wasser in einem Schacht und läuft in Richtung Technik. Und hier in diesem Schacht haben wir quasi auch schon eine erste Grobreinigungsstufe. Und zwar haben wir da ein Gitter, das natürlich A verhindert, dass Pinguine reinkommen in die Technik, was sehr ungesund wäre für die Pinguine. Und natürlich in die Becken gefallene Gegenstände von Besuchern, was leider sehr häufig vorkommt. Also nichts, was über 40 mm Durchmesser hat, gelangt so schon mal in die Technik, sondern bleibt hier oben hängen. Ja, und dann, da der Weg des Wassers jetzt hier beginnt, lass uns doch einfach mal in die Anlage gehen und dann zeige ich dir Schritt für Schritt, was wir mit dem Wasser machen und wie wir es wieder in hervorragende, saubere Qualität bekommen.
Das machen wir. Wir sind jetzt, hier sieht es nach Arbeit aus auf jeden Fall. großer Betonbunker, muss man fast so sagen. 2 riesig große Metalltanks. Das ist hier dein Arbeitsbereich.
Genau, das ist das, wo ich morgens in der Regel zuerst mal hingehe. Das Erste, was man macht, wenn man die Tür öffnet, ist, das ist dann so ein Erfahrungswert. Man horcht erst mal, läuft alles. Ob es sich richtig anhört, das sind halt Erfahrungswerte, die kriegt man so im Laufe der Zeit. Das Zweite, was auch wichtig ist, riecht es entsprechend, wie die Anlage riechen soll. Sie riecht nicht immer gut aufgrund dessen, was hier verarbeitet wird. Aber auch das machen dann jahrzehntelange technische Erfahrungen. Man merkt, wenn irgendwas nicht stimmt.
Und dann gehen wir jetzt mal zum ersten Punkt, wo das Wasser, was wir gerade aus der Pinguinanlage haben fließen sehen, hier quasi in die Anlage kommt. Wir sind jetzt durch eine unscheinbare graue Tür gegangen und stehen mitten in Beton- und Metallrohren. Hier kommt jetzt das Wasser quasi oben aus dem Pinguinbecken.
Genau, das ist jetzt hier quasi die zweite Reinigungsstufe nach dem Grobgitter, das draußen beim Oberflächenabzug ist. Und zwar wird das Wasser über Rohrleitungen in diesen sogenannten Rotationsklärer geleitet. Das heißt, in diesem Rotationsklärer befindet sich eine große Edelstahltrommel mit einer Spaltweite von 1,5 mm. Und das Wasser wird in diese Trommel gegeben. Und alles, was größer als 1,5 mm ist, bleibt in dieser Trommel hängen und wird dann durch mechanische Rotationsbewegung ausgetragen.
Ich stelle mir das jetzt ein bisschen vor wie eine Waschmaschine. Eine große.
Es sieht im Prinzip aus wie eine Waschmaschine. Du hast eine große, sich drehende Trommel aus Edelstahl. Du merkst schon hier am Geruch, ja, es riecht nicht wirklich schön, weil alles, was die Pinguine ablassen, was sich nicht auflöst, alles, was im Becken anfällt an Verfaultem, an Algen etc., landet schlichtweg hier. Ganz besonders natürlich auch die Fische, die nicht gefressen werden teilweise, landen hier und dementsprechend ist der Geruch in diesem Raum nicht sehr schön. Und der Grund für diese Panzertür, die wir hier haben, liegt einfach darin, dass dieser Raum im Falle eines Fehlers der einzige Raum wäre, der möglicherweise überschwemmt werden könnte.
Ah,
okay. Aus dem Grunde ist das eine druckdichte Tür, wurde eingebaut. Das heißt, wenn das Becken aus irgendwelchen Fehlergründen in die Technik laufen sollte, hier im oberen Bereich, würde dieser Raum sich füllen können, aber die Technik selber würde keinen Schaden nehmen.
Das ist wirklich eine große rote Metalltür. Sieht ein bisschen aus wie auf einem U-Boot vielleicht oder einem großen Tanker. Jetzt haben wir den ganzen groben Schmutz raus und dann fließt das Wasser in die Kanalisation. Oder was passiert damit?
Dann, und da gehen wir jetzt ein Stockwerk tiefer. Wir befinden uns dann zwar nicht direkt da, wo das Wasser hinfließt, weil es sich dabei um einen unterirdischen 80 Kubikmeter fassenden Sammelschacht handelt, wo das quasi jetzt grob vorgereinigte Wasser gesammelt wird und für die Anlage vorbehalten wird, für die weitere Verarbeitung.
Wenn du von Anlage sprichst, dann meinst du eine Filteranlage, also sowas, was ich in meinem kleinen Aquarium zu Hause auch habe.
Ja, so einige Dimensionen Größe. Also wir haben im Prinzip, hinter dieser Wand befindet sich dieser große Sammelschacht. Und aus diesem Sammelschacht, und das ist jetzt quasi hier das Herz der Anlage, die Umwälzpumpen kriegen aus dem Sammelschacht ihr Wasser zugeführt und fangen dann an, das Wasser in das eigentliche System, in das eigentliche Filtersystem hineinzudrücken.
Wie oft pumpen die das Wasser dann einmal durch das ganze System so am Tag?
Das hängt primär von der Umwälzleistung ab, die wir fahren. Also routinemäßig fahren wir mit 24 Litern pro Sekunde. Das sind in der Stunde 86 Kubikmeter. Das heißt, das Becken wird ungefähr 4,5 Mal in 24 Stunden komplett umgewälzt.
Das ist ja ordentlich. Das heißt, das ganze Becken ein paar Mal, 4,5 Mal richtig ausgetauscht an einem Tag. Okay. Hier geht es jetzt von den Pumpen weiter. Wohin?
Von den Pumpen geht es im Prinzip schon in die Filter. Allerdings haben wir vorher noch einige Reinigungsstufen drin. Wir ozonieren das Wasser. Dem Wasser wird quasi Ozon zugegeben mit selbstproduziertem Ozon. Das Ozon dient dazu, um aktive lebende Algen, Bakterien etc. abzutöten. Ozon hochaktiv, hochoxidativ, tötet im Idealfall so ziemlich alles ab, was nicht ins Wasser gehört. Danach kommt dann, geben wir ein Flockungsmittel dazu. Das Flockungsmittel wird über Dosierpumpen zudosiert, auch je nach Bedarf nur. Dient dazu, um die allerkleinsten Partikel, die sonst normalerweise nicht durch unsere Mehrschichtfilter abfiltrierbar wären, denen die Möglichkeit geben, sich zu Flöckchen zusammenzubinden. Und in dem Augenblick kann der Filter sie quasi auffangen und die bleiben im Filter hängen. Und unten kommt wirklich nur das gereinigte Wasser raus.
Jetzt werden hier Hunderte, Tausende von Litern Wasser gepumpt. Wir produzieren eigenes Ozon, erst Druckluft, dann Ozon. Das kostet ja sicher auch eine Menge Strom, oder nicht?
Ja, das ist tatsächlich so. Und unser größter Stromverbraucher sind auch die Kompressoren für Ozonproduktion. Also von diesen 242 Kilowattstunden, die wir letztes Jahr im Durchschnitt am Tag verbraucht haben, gehen tatsächlich 75% auf die Drucklufterzeugung.
So, also wir haben jetzt mit Ozon quasi alles Lebende abgetötet. Wir haben die Kleinstteile ausgeflockt. Und jetzt kommen wir zu den großen Filterbehältern, richtig?
In diese Filterbehälter wird das Wasser reingedrückt, zwar unter Druck durch die Pumpen. Und diese Filter, sogenannte Mehrschicht-Sandfilter, die arbeiten nach dem Prinzip der Tiefenfiltration. Das heißt, nicht wie Oberflächenfilter, wo man nur quasi wie bei einem Kaffeefilter, das wäre zum Beispiel ein Oberflächenfilter, weil es nur eine Oberfläche gibt, die filtert. Bei uns ist das so, dass das Wasser tatsächlich in die Filter eindringt, durch die Filter hindurchdringt. Und diese Filter sind beladen mit verschiedenen Filtersenden verschiedener Körnungen. Von oben nach unten wird es dann immer gröber und dementsprechend bleibt bei diesen Filtern, in diesen Senden bleiben dann alle anderen Verschmutzungen, die abfiltrierbar sind, inklusive der Flocken, die wir durch das Flockungsmittel quasi erzeugt haben, hängen.
Und man muss dazu sagen, wir sind jetzt sehr weit weg von meinem Aquarium zu Hause. Ich stehe hier vor zwei riesengroßen Metall, ja, Silos fast schon?
Es sind Edelstahltanks. Ja? Es sind große Edelstahltanks. Jeder mit einem Volumen von 20 Kubikmetern sind jeder befüllt mit 12 Tonnen Sand verschiedener Körnung. Und was da drin passiert, ist eigentlich der eigentliche Filtervorgang. Dass das Wasser, wie gesagt, oben wird es schmutzig reingegeben, unten kommt es dann sauber raus.
Und geht durch die einzelnen Sandschichten durch. Du hast gesagt, jetzt der ganz feine Sand ganz oben. Dann bleibt da ja aber eigentlich das meiste schon mal hängen.
Das ist richtig. Ja, also ganz, ganz viel in diesen Filtern sammelt sich auf dieser obersten Schicht an. Das, was zum Beispiel jetzt tatsächlich kleine Algenstücke etc., die nicht eindringen können, bleiben gleich oben liegen. Und während der Flockung entstehenden Flocken, die bilden sich auch teilweise erst, während sie im Filter sind, bleiben dann irgendwo in diesem Filtersand hängen. Mhm. Und daraus resultiert dann auch der Zeitpunkt, an dem die Filter selber merken, dass sie sich reinigen müssen. Man nennt das Rückspülvorgang. Das heißt, wir messen oben am Wassereinlauf und unten am Wasserauslauf die Drücke, die jeweils vorherrschen. Und wenn dieser Druck eine bestimmte Differenz überschreitet, in unserem Fall 0,8 Bar zwischen oben und unten, dann weiß der Filter, okay, er ist so zu, dass er sich reinigen muss.
Das heißt, man nimmt den kompletten Sandeimer raus und macht es neu?
Nein, das machen wir hoffentlich nur alle 5 bis 10 Jahre, weil irgendwann ist er tatsächlich mal durch, verbraucht. Der Filter wird im normalen Filtriervorgang, passiert die Filtration von oben nach unten. Das heißt, oben Schmutz rein, unten sauber raus. Bei der Rückspülung wird dieser Wasserstrom umgekehrt. Das heißt, der Filter wird von unten mit sauberem Wasser bespült, damit sich der Schmutz löst. Danach kommt eine 300-sekündige Luftspülung, die nochmal dazu führt, dass der ganze Inhalt, der komplette Inhalt dieses Behälters, alle Sand- und Kiesschichten gegeneinander reiben, aufgelockert werden. Und dann kommt der eigentliche quasi Hauptspülvorgang, wie bei der Waschmaschine ähnlich. Da wird noch einmal mit einem relativ hohen Durchflussvolumen, das über dem Doppelten der normalen Filtrationsleistung liegt, von unten dieses gereinigte Wasser durchgespült. Das heißt, die wirbeln gegeneinander, die Sandkörner, die Kieskörner, alles reibt sich aneinander. Damit wird dann quasi mit diesem Spülwasser wird der komplette Dreck aus dem Filter ausgespült.
Und der ganze Schlund geht quasi weg mit dem Spülwasser.
Genau, dieses Spülwasser, und das ist das Schöne bei der Anlage, wir geben das nicht in den Kanal, sondern wir heben das auf. Und dafür ist ein Pufferspeicher, steht uns zur Verfügung. Also man gibt diesem Abwasser quasi eine Sedimentationszeit von 16 Stunden. In dieser Zeit setzt sich alles, was im Wasser an Schmutzpartikeln ist, auf dem Boden ab. Und nach 16 Stunden saugen wir über einen Schwimmer 3/4 dieses Wassers wieder komplett ab. Also wir gewinnen quasi 30 Kubikmeter zurück und das wird der Anlage auch wieder zugeführt.
Das heißt, selbst für den Spülvorgang, wo ja dann wirklich richtig dreckiges Wasser rauskommt, das meiste Wasser davon gewinnen wir zurück und genau. Nur die 10 Kubikmeter.
Die 10 Kubikmeter, die quasi übrig bleiben, die müssen wir dann in den Kanal schicken, weil das ist halt tatsächlich schmutzbeladen mit Eisensalzresten. Da können wir nichts mit anfangen.
Das heißt, wir haben ja aber 10 Kubikmeter bei den Spülungen immer mal, die verloren gehen. Verdunstet auch mal Wasser bei so einer großen Anlage, gerade jetzt im Sommer?
Ja, also wir haben eine ungefähre Oberfläche von 320 Quadratmetern, dürften es sein. Und es ergibt so im Durchschnitt bei 25 Grad, also sowas ist ganz, ganz schwer präzise zu sagen. Aber wir gehen so von 3000 Litern am Tag aus, die verdunsten.
Und dann müssen wir ja nachfüllen, weil sonst ist das Becken irgendwann leer.
Genau. Passiert dann auch vollautomatisch, weil daran die Anlage merkt dann an ihrem Rohwasserspeicherstand, okay, ich brauche Wasser und zieht nach.
Dann kommt da ja aber trotzdem eine Menge Trinkwasser, was eigentlich verschwendet wird für unsere Pinguine, oder?
Nein, und zwar kommt kein einziger Liter Trinkwasser in unsere Pinguinanlage, sondern wir beschicken die komplette Anlage mit Brauchwasser. Wir haben 2 eigene Tiefbrunnen im Zoo, wo die ganzen großen Wasseranlagen mit versorgt werden. Also von daher belasten wir Trinkwasser in keiner Weise.
Das heißt, wir haben einen eigenen Brunnen und dann saugen wir da Grundwasser raus.
Genau.
Und das wird dann auch in die Pinguinanlage eingespeist.
In die Pinguinanlage, in die Robbenanlage, eigentlich jede große Wasserfläche im Zoo bei uns wird mit Brunnenwasser gespeist.
Ja, das ist natürlich extrem praktisch. Wir haben jetzt, du hast gerade die Pumpen, hast du gerade das Herz der Anlage genannt. Vielleicht sind die Filter sowas wie die Lunge.
Ja, also es bietet sich an, weil das sind 2 große, aufgeblähte Objekte, also ich würde schon sagen, sie sind so die Lunge letztlich. Ja.
Hat die Anlage auch ein Hirn?
Selbstverständlich hat die Anlage ein Hirn. Das befindet sich im oberen Stockwerk. beziehungsweise im Erdgeschoss. Wir sind ja hier im Untergeschoss.
Dann lass uns das vielleicht mal anschauen. Und vorher sehe ich gerade noch, du zeigst mir einen Kasten, da steht 7,66 pH.
Genau, das, was wir auch ständig tun, um die Wasserqualität, die Wassergüte zu kontrollieren, ist, wir kontrollieren die pH-Werte und den Redoxwert, die Redoxspannung des Wassers, und zwar einmal bei der Rohwasserseite, der Wassereingangsseite und der Wasserausgangsseite. Diese Daten werden auch direkt an die Steuerung oben weitergeleitet, die entsprechend auch dann der Güte oder des pH-Werts Maßnahmen ergreifen könnte, zum Beispiel im Fall, dass der pH-Wert uns nach unten geht, zu weit nach unten geht, unter 7,2, würde die Anlage anfangen, mit Natronlauge zuzupuffern. Das ist, hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber Natronlauge in der Verdünnung ist vollkommen ungefährlich und dient einfach nur als Puffer, dass der pH-Wert gegebenenfalls wieder hochkommen würde.
Ich erinnere mich mal kurz ein bisschen an meinen Chemieunterricht zurück. pH-Wert sagt uns im Grunde einfach, wie sauer oder basisch es ist. Wasser ist, und je kleiner der Wert, also unter den 7,22, die du gerade gesagt hast, das würde dann langsam in den sauren Bereich, und genau, das ist natürlich für die Tiere nicht so gut. Und dann steuern wir da entsprechend nach. Das heißt, im Grunde musst du auch regelmäßig hier die Wasserwerte überprüfen.
Genau, also ich kontrolliere einige Wasserwerte. Wir kontrollieren zum Beispiel Phosphat, Ammonium, Nitrat, Nitrit. Das sind auch die Werte, die zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel zu viel Phosphat im Wasser, und Phosphat ist natürlich ein hervorragender Dünger auch für Algen. Algen wollen wir nicht, weil Algen beeinträchtigen natürlich die Einsicht tiefer in das Becken.
Und dann wachsen uns die Scheiben auch zu.
Genau, das wächst schneller zu. Die Taucher, die im Idealfall alle 14 Tage einmal reingehen und den Beckenboden reinigen, mit einem quasi, man kann es sich wie ein riesiger Staubsauger, Unterwasserstaubsauger vorstellen, mit zwei Schläuchen. Da hängt halt eine leistungsstarke Pumpe dran. Und die saugen dann alles, was sich so am Boden ansammelt, Mulm, Algen etc., alles, was sie vor ihr Absaugrohr kriegen, nehmen die raus. Ist auch eine unglaubliche Erleichterung für die Anlage, weil ansonsten würde die Rückspülfrequenz sich auch tatsächlich dramatisch erhöhen.
Wir hatten das Herz und wir hatten die Lunge der Anlage. Jetzt sind wir beim Hirn. Das sieht auch relativ unspektakulär aus. Im Grunde vier große Schaltschränke.
Richtig, wir haben hier einen Schaltschrank mit vier Feldern, klassische Aufteilung, Leistung, Steuerung, und gesteuert wird das Ganze auch zeitgemäß heute über ein Touch-Display, ein großes, wo sämtliche Funktionen, sämtliche Werte abrufbar, einstellbar sind. Also das ist tatsächlich auf dem Stand der Technik.
Die Anlage läuft 365 Tage im Jahr, oder?
Die Anlage läuft 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr. Winter ist im Prinzip für mich nichts anderes als ein Sommer. Also die niedrigste Temperatur, die ich jemals gemessen habe, waren 4,3 Grad Celsius an Wassertemperatur. Das ist für die Pinguine voll okay. Ich finde es dann ein bisschen kühl, weil dieser Raum wird hier auch nicht, dieser ganze Technikbereich wird nicht beheizt. Das heißt, ich habe dann quasi diese beiden riesigen Edelstahlfilter, die 4,3 Grad kalt sind und diesen kompletten Raum natürlich abkühlen. Im Gegensatz dazu hatte ich als maximale Temperatur mal die 25,4 Grad. Das war mal im Sommer. Das ist wohl auch eine Temperatur, wo es dann tatsächlich langsam kritisch werden sollte für die Tiere, habe ich gehört. Ich bin, wie gesagt, kein Tierpfleger.
Wie lange läuft die Anlage hier jetzt schon?
Die Anlage wurde in Betrieb genommen im Jahr 2019, Mitte 2019 war das. Da war dann die Fertigstellung, die Eröffnung, und seitdem läuft die Anlage eigentlich rund um die Uhr. Also es ist eine sehr gut geplante Anlage, sehr gut gebaute Anlage.
Und spart uns eine Menge Wasser.
Und spart eine Menge Wasser, tatsächlich, ja.
Vielen Dank, Volker.
Gerne.
Ich bin zurück in meinem warmen Studio, aber nicht alleine, sondern jetzt mit Dr. Stefan Stadler, dem Leiter der wissenschaftlichen Abteilung, und möchte über eine ganz andere Wasserfläche hier im Zoo sprechen. Erstmal hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Marco.
Im Intro habe ich ein bisschen davon geträumt, in der Mittagspause in unserem Weiher schwimmen zu gehen. Was hältst du denn davon?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das empfehlen sollte. Der Weiher ist nicht besonders tief, der ist so maximal an der tiefsten Stelle 1 Meter, vielleicht 1,10 Meter. Und er hat natürlich keinen natürlichen Zu- und Ablauf. Ja, also nicht wie in manchen anderen Zoos, wo es einen Weiher gibt, also München zum Beispiel, der einen natürlichen Bachlauf als Zulauf und dann auch Ablauf hat. Dadurch ist natürlich sehr viel Bewegung drin, und das ist natürlich grundsätzlich für so ein Gewässer gut. Unser Weiher ist, wie gesagt, nur einen knappen Meter tief. Und insbesondere im Sommer ist das, kann das, muss nicht, aber kann das durchaus problematisch werden, weil dann Sauerstoff zum Thema wird. Wir benutzen, um die Wasserqualität dann ein bisschen höher zu halten, sogenannte Sprudler, die Bewegungen bringen ins Wasser und dadurch Sauerstoff eintragen. Früher haben wir auch Fontänen gehabt, das hilft auch. Die haben allerdings den Nachteil, wenn es windig ist, dann werden die Besucher nass.
je nach Wetter ist das vielleicht gar nicht so unangenehm.
Ja, aber nicht jedem. Also es gibt dann sicherlich welche, die das genießen, aber andere, die finden das dann vielleicht nicht so toll. Naja, also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Und die Wasserqualität ist dann wiederum auch nicht schlecht, denn wir haben seit Menschengedenken zum Beispiel Fische da drin. Also Karpfen, die sind natürlich extrem robust, das weiß man. Aber auch andere Fische, wie Karauschen zum Beispiel, und die leben da sehr gut. Die haben wiederum natürlich, wie immer im Leben, auch einen Nachteil. Die fressen nämlich die gesamte Amphibienbrut weg und auch Insektenbrut. Und das wiederum ist für diese biologische Vielfalt, die wir vielleicht haben könnten, in dem Weiher dann wiederum nicht so gut. Und zum Baden vielleicht noch eine Bemerkung. Gerade jetzt im Sommer macht der Weiher einen sehr trüben Eindruck. Er ist auch trüb. Das ist im Prinzip nichts Schädliches oder Giftiges. Das sind Algen, Grünalgen, die aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung jetzt besonders sich vermehren. Wie gesagt, es ist nicht giftig. Aber ob es zum Baden dann so toll ist.
Da wäre das Pinguinbecken wahrscheinlich geeigneter. Das ist nämlich wunderbar gefiltert, wie wir eben gehört haben. Wie ist denn der Weiher überhaupt entstanden?
Ja, der ist uralt. Der ist von Anbeginn hier. Der Zoo ist ja zwar 1858 grundsätzlich gegründet worden, aber eben nicht hier an dieser Stelle, sondern an der Bockenheimer Warte und ist dann schon 1874, der sogenannte Probezoo, ist dann umgezogen hier an diese Stelle. Und gleich zu Beginn hat man da, wo auch heute der Weiher noch ist, den Weiher angelegt.
Das ist ja ganz schön alt. Welche Funktion hat denn der Weiher heute?
Ja, ich denke, er ist nach wie vor, also sicher auch früher, aber vor allen Dingen auch heute, sowas wie, wenn man so will, der zentrale Ruhepunkt. Er ist nicht mehr in erster Linie Tieranlage. Wenn ich sage nicht mehr, dann heißt das früher schon, weil wir früher Gänse- und Entenvögel natürlich dort gehalten haben. Eben auch exotische Arten. Aber damals hat man diese Tiere flugunfähig gemacht. Und das machen wir seit vielen Jahren eben nicht mehr. Das führt aber natürlich dazu, dass Arten, die nicht hier in das mitteleuropäische Artenspektrum passen, dann sozusagen wegfliegen würden und das tun, was man nach Naturschutzrecht tunlich vermeidet, nämlich die sogenannte Faunenverfälschung. Und das wiederum bedeutet, dass der Tierbestand auf dieser Anlage eben gegen Null geht. Wir haben ein paar Vögel schon dort sitzen, aber eben lange nicht mehr so viel wie früher.
Was lebt denn zum Beispiel noch auf dem Weiher an Vögeln, die nicht von außen reingekommen sind?
Quasi? Ja, genau. Wir haben uns überlegt, um dieses Gebiet ein bisschen zu beleben, dass man es nutzen könnte für bedrohte Haustierrassen, denn der Zoo hält nicht nur Wildtiere, sondern kümmert sich auch, da wo es möglich ist, da wo es geht, um die sogenannten bedrohten Nutztierrassen oder Haustierrassen, die ähnlich wie auch Wildtierarten ein enormes genetisches Reservoir darstellen. Und da schauen alle Zoos, aber eben auch wir, ob Flächen da sind, ob Gelegenheiten da sind, solche Arten zu halten. Und wir haben uns damals entschieden, zwei Gänsearten und eine Entenart zu halten, die Emdener Gans und die Leinegans, die uns beiden besonders nahe geht, weil wir ja beide vom Flüsschen Leine stammen dann noch die Pommernente. Und die haben den großen Vorteil, dass die von Natur aus, von der Zucht her, flugunfähig sind. Und insofern ist das Thema, das Problem sozusagen, was wir da hatten, von vornherein ausgeschlossen.
Wenn wir jetzt sagen, wir können den Weiher gar nicht mehr so richtig als Tieranlage nutzen oder zumindest nicht im großen Maßstab. Der nimmt ja trotzdem, ich sag mal, einen Großteil unserer Fläche ein. Und wenn wir eins nicht haben als wirklich...
5%.
5% unserer
Fläche. Der gesamten Zoofläche. Das sind ungefähr 5000 Quadratmeter. Die Weiherfläche selbst, die Anlage, also mit dem Landteil außenrum, knapp 10.000, also 8.500 ungefähr. Aber ja, das ist schon ein ganz erheblicher Teil der Zoofläche.
Ganz ketzerisch würde ich sagen, wenn wir eins als Stadtzoo nicht haben, dann Platz. Können wir den nicht platt machen und da stattdessen Elefanten hinstellen?
Um Gottes Willen. Also ich finde es extrem wichtig, so einen Ruhepunkt im Zoo zu haben. Und darüber hinaus achten wir natürlich bei der, wenn man das so nennen will, Bewirtschaftung unserer Fläche jetzt nicht nur auf unsere Zootiere und auf die Zoobesucher. Das sind natürlich schon die Schwerpunkte. Aber so eine Fläche gerade in einer Großstadt, in der Innenstadt, hat natürlich auch noch andere Funktionen, andere Werte. Und diese Parkanlagen und eben auch der Zoo, das sind so kleine grüne Lungen oder grüne Oasen, wie man das gerne auch nennt. Und tatsächlich ist es so, dass wir hier auf dem Zoogelände auch durchaus natürliche biologische Vielfalt haben. Also wir sind vielleicht nicht ein absoluter Hotspot der biologischen Vielfalt, aber doch gibt es einige Arten, sowohl was die Pflanzen angeht, als auch was die Tierwelt angeht, die hier ihr Zuhause gefunden haben. Und von denen einige durchaus auch ökologisch wertvoll sind.
Du bist jetzt ornithologisch sehr begeistert. Du sitzt mir gerade gegenüber mit einem T-Shirt und einem Wiederhopf drauf, mit dem wunderschönen lateinischen Namen Upopa epops, eins meiner Lieblingsnamen. Ich muss zwischendurch auch mal zeigen, dass ich Bio studiert habe.
Ja, natürlich, das ist völlig verständlich.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Weiher gerade für Vögel tatsächlich ein Anlaufpunkt ist.
Ja, zum Teil schon. Manchmal wünsche ich mir als Ornithologe noch ein bisschen mehr, aber wir haben das ein oder andere Highlight schon immer mal. Wir haben über viele Jahre im Winter Eisvögel, nicht im Sommer, weil wir eigentlich keine wirklich guten Brutgelegenheiten haben. Die Eisvögel brauchen ja so Abbruchkanten, wo sie dann ihre Höhlen in Erdhöhlen bauen können. Sowas haben wir nicht. Da haben wir vor Jahren mal mit der staatlichen Vogelschutzwarte überlegt, ob man sowas installieren könnte. Ist dann damals nicht geschehen. Aber im Winter bieten wir regelmäßig, das sind nordische Eisvögel, die hier dann überwintern sozusagen, Raum. Und ja, vielleicht als ganz besonderes Highlight, was wir immer gerne erzählen, ist die Geschichte unserer Zwergtaucher, die über viele Jahre nicht im Zoo waren und dann interessanterweise 2020, als die Corona-Epidemie war und der Zoo schließen musste für eine Zeit lang und es hier offensichtlich sehr, sehr ruhig war im Frühjahr, hat sich ein Zwergtaucherpaar dann hier gemeldet und angesiedelt und hat zum ersten Mal zumindest, dass ich es bewusst und ich bin schon einige Jahre hier, miterleben konnte, auch Jungvögel produziert und erfolgreich aufgezogen. Das hat sich dann 21 und 22 wiederholt, 23 nicht und dies Jahr scheinbar auch nicht. Aber grundsätzlich zeigt das natürlich, dass dieses Gewässer ausreicht und in der Lage ist, diese Bedingungen zu bieten. Darüber hinaus haben wir die regelmäßig auch an anderen Stellen vorkommenden Vogelarten immer mal auch gerade im Winter Gebirgsstelzen zum Beispiel, die an unseren verschiedenen Wasserflächen dann auftauchen. Also durchaus.
Woher wissen wir denn genau überhaupt, was hier so an Fremdfauna, sage ich jetzt mal, lebt? Du gehst da durch, erkennst den Eisvogel oder den Zwergtaucher. Ich erkenne den Wiederhopf, aber viel mehr als das vielleicht auch nicht. Aber gibt es so eine Art Katalog, was bei uns vorkommt?
Ja, einen Katalog kann man sagen, gibt es mittlerweile, denn wir haben in 2021 das Zoogelände auf die biologische Vielfalt, wie wir das nennen, untersuchen lassen, und zwar von Senckenberg, die Arbeitsgruppe Biotopkartierung von Professor Zitzka, die in der Abteilung Botanik und molekulare Evolutionsforschung angesiedelt ist. hat sich mit verschiedenen Experten eben dem Zoo gewidmet und hat dann ein Gutachten erstellt. Und dieses Gutachten hat eine doppelte Bewandtnis. Zum einen natürlich unser Interesse, wirklich mal substanziell die Arten aufgelistet zu bekommen. Also das betrifft halt nicht nur die Vogelwelt, sondern auch die übrige Fauna und vor allen Dingen auch die Flora, also die Vegetation hier im Zoo. Und das war aber auch ein Baustein in unserer Zoo-Entwicklung. Denn wir haben ja mit der Konzeptstudie, die 2019 entstanden ist, begonnen, den Zoo, wenn man so will, fürs 21. Jahrhundert fit zu machen. Und da ist es natürlich absolut notwendig, dass man, bevor man anfängt, Dinge zu verändern und möglicherweise dann zu bauen und so weiter, erstmal genau Bescheid weiß, was lebt denn da eigentlich, welche Ecken im Zoo sind biologisch besonders wichtig, besonders relevant und wo muss man dann entsprechende Vorsicht walten lassen.
Und da gehört der Weiher mit dazu.
Da ist der Weiher ein ganz zentrales Element. Eigentlich, wenn man nach dem Gutachten geht, mit der wichtigste Teil, nicht nur die Fauna, sondern eben auch die Flora. Da sind einzelne Pflanzen, die sich dort angesiedelt haben, offensichtlich. Allerdings kommt das Gutachten, das sollte man vielleicht grundsätzlich schon wissen, am Ende natürlich zu dem Schluss, dass die Vegetation schon auch zeigt, dass dies ein künstlich angelegtes Gelände ist und dass es eben seit vielen Jahren und Jahrzehnten entsprechend auch sich entwickelt hat. Und die auch sonst hier im Raum, in Deutschland, in Hessen, im Frankfurter Raum, freilebenden Arten sind also nicht gezielt gesetzt worden, sondern die haben sich hier eingefunden und haben an einigen Stellen geeignete Bedingungen vorgefunden. Und deswegen ist es so wichtig, das zu kennen und zu wissen, um dann sagen zu können, also an den Stellen versuchen wir alles, um das weiterhin zu erhalten.
Und damit sind wir dann die grüne Oase oder die grüne Lunge der Stadt genannt. Damit sind wir das und auch das ist natürlich ein spannender und durchaus auch wichtiger Aspekt des Frankfurter Zoos.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Stefan.
Gerne.
Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge Hinterm Zoo geht's weiter angekommen. Und ich kann endlich aus dem warmen Studio raus. Denkt dran, schreibt uns eine Mail, wenn ihr Lust habt, in die Alte Oper Frankfurt zu gehen und auch sonst bei Fragen, Anregungen und Kritik. Einfach an podcast@zgf.de. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg ins Freibad und hoffe, dass dort das Wasser ähnlich sauber ist wie bei unseren Pinguinen.